Als Tanzlehrer habe ich mich noch nicht gesehen, aber den Gedanken und die Gedanken fand ich faszinierend. Mein Stichwort, wenn ich an Christsein denke, ist Schönheit. Schönheit. Da gibt es eine Schnittmenge, glaube ich. Und ich kann da prima eine Brücke bauen. Ja, das ist unser Thema heute Morgen. 2. Petrus, da geht es weiter. Und ihr seht, das Kleingedruckte da drüber, das ist vom letzten Mal. Das ist schon eine Weile her. Dazwischen war Weihnachten, Advent und all die schönen Feste. Und das Stichwort beim letzten Mal war tatsächlich, so schön sollst du sein. Und heute, so gewiss sollst du sein. Die Worte, die lese ich jetzt auch einmal vor. Wir werden sie nachher noch sehen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln tappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt werden. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Das war früher im jüdischen Gottesdienst normal, dort gab es kein Kinderprogramm. Und die Frauen saßen mit den Kiddies in einer speziellen Ecke und da ging es mit Sicherheit lebhaft zu. Und dann konnte es passieren, dass sie es nicht verstand und dann rüberrief, Otto, was hat er jetzt gesagt? Und dann hat Paulus geraten, sie soll doch besser zu Hause ihren Mann fragen und in der Gemeinde nicht so, ne? Dann ist ja vernünftig, dass man das so macht. Ermutigung ist das große Ziel von Petrus. Das erreicht er, indem er zuerst darauf hinweist, was Gott getan hat. Das ist sein erstes großes Thema gewesen. Ich sag euch, was Gott für euch getan hat. Da müsst ihr euch dran hängen. Und dann betont er, was unser Anteil an der Bewährung des Glaubens ist. Ihr sollt den Glauben ins Leben umsetzen. Das waren so die Stichworte, von denen er sprach. Ihr sollt Tatkraft, Gotterkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, ehrfürchtige Liebe zu Gott, Liebe zu Mitmenschen, Liebe zu allen, zu Mitchristen, Liebe zu allen Menschen bei euch entwickeln. Und ich hatte das, das gefällt mir besser, das andere ist zu technisch, dann so dargestellt und damit auch das Thema begründet. So schön sollt ihr sein. Das ist Gottes Vision von deinem Leben. Er möchte seine Schöpferschönheit in dir entfalten und deine Mitarbeit dazu. Und jetzt geht es weiter in den Versen 8 bis 11, die wir gerade gelesen haben. Und das ist, so verstehe ich es, eine Vertiefung, die wir im Detail ausloten wollen. Ja, ihr könnt sie hier nochmal in Gedanken und mit den Augen lesen. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit als einen Sonntag dafür. Deshalb heute nur einen Vers, den grünen dazwischen und den Rest, den machen wir später. Ich glaube, dass Petrus uns ein zusätzliches Motiv liefert, zum Weg die Schönheit zu entfalten. Petrus sagt also, ich habe euch aufgefordert, eurem Glauben Tatkraft, Gotterkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Liebe zu Gott, Liebe zu Mitchristen, Liebe zu allen Menschen folgen zu lassen. Und es ist total wichtig, dass ihr eure Berufung und Erwählung bestätigt. Eure Berufung und Erwählung bestätigt. Da landen wir jetzt bei diesem Vers 10, der so etwas wie ein Schlüsselvers im ganzen Brief ist. Es geht um die Bestätigung der Berufung. Erinnern wir uns, Petrus hatte geschrieben, ihr habt einen wertvollen Glauben empfangen. Gleich wertvoll, wie wir auch den Glauben empfangen haben. Ihr sollt durch Gottes Gnade wie Jesus werden. Durch Gnade seid ihr berufen, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, seine göttliche Kraft hat uns sogar alles, was zu einem gottgemäßen Leben gehört, geschenkt. Es ist Gottes unfassbar großes Geschenk. Neues Leben ist nicht von Menschen machbar. Errettung ist ausschließlich Gottes Gabe, aus Gnade geschenkt. Und so will auch Petrus nicht sagen, dass wir uns selbst berufen oder selbst erwählen. Ich weiß, sobald solche Trigger in unser Denken kommen, also Erwählung und Berufung, zack, geht schon wieder der Theologenapparat los und das Erlernte spult sich in uns ab und wir glauben zu wissen. Petrus hat hier nicht griechisch-römisch gedacht, sondern als Jude und wahrscheinlich sehr unbekümmert diese Begriffe gebraucht und sicherlich nicht in Calvins Kategorien argumentiert. Mit Erwählung, Vorherbestimmung, all diese Dinge. Das ist gar nicht in seinem Fokus. Er will nur sagen, dass wir uns nicht selber berufen und selber erwählen. Es ist Gott, der das tut. Es ist Gott, der Menschen ruft. Und sicherlich stolpert unser kleiner Verstand, wenn er das alles fassen und logisch aufschlüsseln will, wie göttliche Allmacht und menschliche Freiheit zusammenhängen. Fakt ist, in der Bibel finden wir solche Ausdrücke wie Berufung und Erwählung. Und mein theologischer Ordnungssinn will gleich alles definieren. Aber wenn ich meine, Gott und sein Handeln genau erklären zu können, dann packe ich Gott in die kleinen Schubladen meines Verstands. Und das kann nicht gut gehen. Halten wir für heute einfach mal fest, Berufung und Erwählung kommen von Gott. Sie sind ganz seine Sache. Hätte Gott nicht gehandelt, es gäbe keine Rettung. Und am Ende kann sich kein Mensch vor Gott rühmen und sagen, ich habe das da irgendwie gemacht. Und zugleich wird niemand sagen können, bei dem Ganzen war ich komplett unbeteiligt. Ist einfach so über mich weggerollt. Jetzt bin ich in der Spur von Jesus. Ich weiß nicht wie. Die beiden Dinge gehören harmonisch zusammen. Gottes Allmacht und menschliche Würde. Wer will das entschlüsseln? Kommen wir zu unserem Bibelwort zurück. Was ist das Ziel von Petrus? Ganz einfach, dass du feste Schritte machst. Dass du feste Schritte machst, weil du weißt, ich bin wirklich von Gott ausgewählt. Das darf jedes Kind Gottes wissen und sagen, ich bin wirklich von Gott ausgewählt. Stell dir vor, du sitzt jetzt heute Morgen hier, hast deine Nutella heute auf morgen aufs Brot gestrichen, wie Millionen andere. Aber du sitzt hier und sagst, ich bin von Gott ausgewählt. Was für ein Lebensgefühl, was für ein Lebensfundament tut sich da auf? Ich bin wirklich erlöst, ich bin wirklich Kind. Er hat mich berufen, Gott selbst hat mich berufen. Berufung und Erwählung kommen von ihm. Die Frage ist, ob ich es für mich persönlich weiß, dass auch ich berufen und erwählt bin. Und da möchte Petrus, und ich glaube Gott selbst, dass wir ganz sicher sind. Wie komme ich darauf? Andere Schreiber der Bibel haben das auch gesagt. Exakt den gleichen Wunsch geäußert, wenn etwa Johannes im 5. Kapitel seines Briefes schreibt, solches habe ich euch geschrieben, und jetzt bitte gut zuhören, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Was für Worte. Was für geniale Worte. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wir nennen diese Gewissheit in theologischer Sprache Heilsgewissheit. Eine Gewissheit, die es nach meinem Wissen so nur im christlichen Glauben gibt. Die Frage, für wen ist Heilsgewissheit vorgesehen? Für alle Christen oder nur für ein paar Herausragende? Paulus vielleicht oder Augustin oder Calvin oder Dietrich Bonhoeffer? Klammer. Dieser Dietrich Bonhoeffer, das werden einige von euch wissen, der konnte tatsächlich mit ganz großer Gewissheit sterben. Seine letzten protokollierten Worte auf dem Weg zum Galgen waren folgende: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Klammer zu. Auch bei Bonhoeffer diese Gewissheit. Die Bibel sagt nicht, dass das nur für ein paar Superchristen ist. Petrus und Johannes schreiben an alle Christen. Haltet fest, dass Gott euch ausgesucht hat. Bestätigt eure Erwählung durch ein entsprechendes Leben. Und das waren schlichte Leute. Damals vielleicht Sklaven. Ohne Abitur. Das waren einfache Leute, die sich nicht ins Kloster zurückgezogen hatten. Ganz normale Christen und trotzdem aufgefordert, ihre Berufung und Erwählung zu bestätigen, sie festzumachen. Gewissheit der Erlösung zu haben. Jetzt kann man die Kirchengeschichte durchpflügen, von vorne bis hinten. Und man wird feststellen, dass immer da, wo lebendiger Glaube war, auch diese Gewissheit lebte. Einer der großen Prediger der englischen Erweckung des 18. Jahrhunderts ist einem Kollegen begegnet und die erste Frage war: Weißt du, ob deine Sünden vergeben sind? Stell dir mal vor, du würdest Mitchristen so begrüßen. Weißt du, ob deine Sünden vergeben sind? Der Gefragte damals konnte fröhlich mit Ja antworten. Hast du Gewissheit? Bist du sicher? Genau darum geht es hier in diesem Text. Gewissheit der Sündenvergebung, Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Nochmal, ganz persönlich gefragt, du, der du heute Morgen hierher gekommen bist, weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Es ist für dich vorgesehen. Gott möchte, dass du darauf fröhlich und ruhig Ja sagen kannst. Die Folgefrage, die sich für mich daraus ergibt, ist die: Warum denn ist Heilsgewissheit wichtig? Petrus sagt, du musst dir gewiss sein, denn wenn du es nicht sicher weißt, kannst du Gott nicht richtig dienen. Ich bin, das war nicht im Schwabenland, es war eher ein bisschen weiter nördlich, dort lebt man das Leben anders und natürlich auch den Glauben etwas anders. Ich bin Leuten begegnet, die mit einer gewissen Oberflächlichkeit vom Glauben sprachen. Alles locker, flockig, flauschig, dass man sich fragt, ob das dem entspricht, was man in der Bibel liest. Aber ich habe auch Christen getroffen, die mit einer solchen Zurückhaltung vom Glauben sprachen, dass sie Worte formulierten wie diese: Wie kann ich in diesem Leben behaupten, dass ich Sündenvergebung habe? Das ist doch eine Anmaßung. So eingebildet darf kein Mensch sein. Dem kann ich nur begegnen. Stimmt. Stimmt. Wenn es die Bibel nicht selbst sagen würde, dann wäre es der Gipfel der Vermessenheit. Und auch die habe ich kennengelernt, die sagen, solange wir leben, sind wir schwach und sündigen immer wieder. Wir können uns also nie ganz sicher sein, ob wir das Ziel erreichen. Darauf möchte ich antworten. Es ist uns nicht geboten, unsere Berufung und Erwählung festzumachen durch Vollkommenheit. Sündlose Perfektion kennt das Neue Testament nicht. Heilsgewissheit baut nicht auf meine Fehlerlosigkeit. Es sind und bleiben zwei Naturen in mir, die alte und die neue. Beide liegen im Streit miteinander. Das bleibt so. Aber die Gegenwart des Heiligen Geistes ist trotzdem real. Warum brauchen wir Heilsgewissheit? Weil wir Gott nicht in ängstlicher Grundhaltung, sondern in befreiter Ruhe für die ganze Erlösung danken wollen und danken sollen. Es wäre falsche Bescheidenheit, sie nicht in Anspruch zu nehmen. Große Teile der Bibel haben genau dieses Ziel. Die Glaubenden sollen Erlösungsgewissheit haben. Paulus, also nicht Petrus, Paulus ist da ganz deutlich, wenn er formuliert, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis auf jenen Tag. Die Krone der Gerechtigkeit, so gipfelt das, liegt für mich bereit. Ich weiß das. Und nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Das ist der gleiche Mensch, der von sich sagt, er sei der geringste aller Apostel. Er nennt sich sogar erster Sünder. Erster Sünder. Und dennoch ist er seiner Errettung gewiss. Und Gott möchte, dass du Gewissheit hast und dich an deiner Erlösung freust. Wie kann man sich freuen, wenn man keine Gewissheit hat? Wie kann man mit Freude Zeugnis davon ablegen, wenn da keine Gewissheit ist? Und der beste Zeuge für Gott ist ein Christ, der sich seiner Stellung vor Gott gewiss ist. Denn wie kann man sonst das Evangelium weitergeben, zu anderen Leuten authentisch davon reden, wenn man ständig am Zweifeln ist? In der Geschichte der Kirche haben die Verkündiger des Evangeliums mit Vollmacht und mit Gewissheit gepredigt. Könnte vielleicht sein, ja, möglicherweise. Nein, das ist nicht die Sprache des Evangeliums. Wie Das ist eine weitere Folgefrage. Wie kann ich denn zu dieser Gewissheit kommen? Zunächst zwei Gefahren. Die erste Gefahr ist eine übermäßige Selbsterforschung. Also Menschen, die Gewissheit finden wollen, beginnen sich ständig den geistlichen Puls zu fühlen. Weißt du, was passiert, wenn man sich ständig im Puls fühlt? Du wirst krank. Du wirst krank. Das hilft dir nicht wirklich. Die erste Gefahr also, der man nicht erliegen sollte, ist übermäßige Selbsterforschung. Betonung übermäßig. Wir sollen nicht ununterbrochen unseren Glaubenspuls fühlen und am Ende nur noch auf uns selber gucken. Das lähmt. Es gibt eine zweite Gefahr, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber heute Morgen nur diese beiden Stichworte. Die zweite Gefahr sehe ich im Warten auf ein großes Kickerlebnis. Ich sehne mich nach Gewissheit und jetzt warte ich auf das Ding da. Die ultimative Erfahrung, das außerordentliche Offenbarungserlebnis, das mir den Mega-Kick verleiht, um zu wissen, jetzt habe ich's. Ich sehe das nicht im Neuen Testament. Beides führt in die Sackgasse. Deshalb der erste und wichtigste Schritt auf einem guten Weg ist das Vertrauen in die geniale Erlösung, die Jesus erledigt hat. Sein Erlösungswerk, sagt man manchmal in der Sprache der Theologen. Das, was er getan hat. Wenn du an dir verzweifelst, dann schau als erstes hin auf ihn. Denn wenn du bei dir selber stecken bleibst, wirst du nichts als Schwäche und Dunkelheit entdecken. Kein Mensch kann aus sich Gewissheit schöpfen. Deshalb halt dich an ihm fest. Und nachdem dieser Schritt getan ist, dann kommt der nächste. Setze deinen Glauben in die Tat um. Lass deinen Glauben kraftvoll aktiv werden. Einsicht, Erkenntnis, Selbstbeherrschung folgen. Pfleg das, entwickel das. Das sind die Schritte, die die Gewissheit in dir vertiefen, die dich festmachen. Nochmal, setz dein Vertrauen, setz dir eine Hoffnung in Jesus. Und dann tu alles, um ihm zu gefallen und im Glauben zu wachsen. Dabei wird der Heilige Geist bestätigen, dass du ein Kind von Gott bist. Du bleibst also nicht passiv, sondern tust, was du kannst und nimmst so im Glauben zu und bezeugst den Leuten um dich herum das Leben mit Christus in Wort und in der Tat. Und je mehr du darin lebst, desto fester wird dein Leben gegründet sein. Glaube und handle, das bestätigt deine Berufung und Erwählung. Nicht mehr und nicht weniger. Und wer das einmal in Latein hören möchte, ora et labora. Bete und arbeite. So machst du die Berufung und Erwählung fest. Und ich frage dich jetzt nochmal ganz direkt und ganz persönlich. Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Kannst du sagen, dass Gottes Geist in dir lebt? Das ist die Frage. Und heute Morgen haben wir ein Stück des Weges gesehen, worauf diese fröhliche Gewissheit wächst. Und das ist das, was Petrus möchte, was er damals wollte und was er heute für uns möchte. Dass du mit fröhlicher Gewissheit antworten kannst, ich habe es gerade vorher ganz leise gehört, ja, ja, ja. Amen.